Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen herzlichen guten Morgen, sage ich. Ich freue mich auf eine Stunde mit Michelle Ing Amgalan. Sie ist Politikwissenschaftlerin. Sie hat sich mit den Strukturen von Konflikten, aber auch mit internationaler Weltraumpolitik beschäftigt. Und sie leitet momentan das Büro einer Bundestagsabgeordneten. Michelle Ing Amgalan ist aber außerdem Lyrikerin und hat vor 2 Jahren einen Gedichtband veröffentlicht. Ich freue mich, dass Sie unser Gast sind, dass Sie Zeit gefunden haben, ins Studio zu kommen. Hallo, Frau Ing Amgalan. Schönen guten Tag.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
Bei dieser knappen Aufzählung, die ich eben gebracht habe, all ihrer Tätigkeiten oder auch Interessen, da habe ich noch gedacht, was für eine Bandbreite. Also vom Weltraum über die Konfliktpolitik hier auf der Erde, aber eben vor allem auch Bandbreite auf sprachlicher Ebene. Auf der einen Seite politisch-analytisch und auf der anderen Seite lyrisch. Sind das so zwei Herzen oder vielleicht sogar zwei Zungen in Ihnen? Oder muss das eine oder bedingt das eine das andere? Wie ist das? Wie viel empfinden Sie das?
Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, was man halt nicht verneinen kann, ist, dass es, würde ich schon sagen, zwei Enden eines sprachlichen Spektrums darstellen. Insofern, dass man sich ja von in der politisch-analytischen Sprache zum Teil sehr stark von sich selbst, von Gefühlen, von dem Austausch, Testen von Grenzen zum Beispiel auch distanzieren muss, weil man da sich auf einem versucht, auf einem
neutralen
Grund zu bewegen.
Sprachlich zumindest, ja.
Ja, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass Kunst, und dazu gehört ja Lyrik sicherlich auch, sich immer in einen sozialen Raum bewegt. Und dieser soziale Raum, damit meine ich gar nicht so sehr dieses everything is politics. Also das finde ich meist viel zu abstrakt. Und ich glaube, das nervt die Menschen irgendwann auch, wenn sie das Gefühl haben, sind überall mit Politik konfrontiert. Ich meine eher im Sinne von, dass wir mit Kunst immer anstreben, Menschen zu berühren. Und in dem Moment, wo wir versuchen, Menschengruppen zu berühren, ist es ein sozialer Akt. Und in diesem sozialen Akt, denke ich, liegt auch Verantwortung. Und das wäre vielleicht eine schmale, aber ja eine kleine Verbindung zum Politischen.
Auf jeden Fall merke ich, diese beiden Sprachebenen sind direkt miteinander verbunden. Auf jeden Fall bei der Politikwissenschaftlerin und Lyrikerin Michelle Ing Amgalan. Michelle Ing Amgalan beherrscht nicht nur, wie wir gerade festgestellt haben, die analytische und die poetische Sprache. Sie beherrscht auch noch mehrere Sprachen, ja, tatsächlicher Natur, neben Deutsch und Englisch auch Mongolisch. Frau Amgalan, was ist das für eine Sprache, Mongolisch?
Interessante Frage, weil ich glaube, die meisten Menschen mit den ersten Assoziationen eher falsch liegen würden. Wir haben viel mehr Gemeinsamkeiten mit der türkischen Sprache, was zumindest einzelne Wörter angeht. Das liegt ein Stück weit daran, dass die Geschichte ja auch ein bisschen verwoben war mit den türkischen Stämmen und den mongolischen Stämmen, die ja beide auf barbarischen Kriegszügen sich auch immer wieder mal getroffen haben. Das spielt da einerseits mit rein. Andererseits haben wir kyrillische Schrift, weil das Schriftsystem haben wir damals von den Russen übernommen.
Ach so, daher also so eine Mischung. Also mit Chinesisch dann eher gar nichts. Also sprechen Sie eigentlich noch? Ich meine, Sie sprechen Mongolisch, aber das ist doch wahrscheinlich sehr wenig im Gebrauch im Moment hier.
Ganz, ganz wenig, ja. Also meine Mama spricht ja fließend Deutsch, sodass sich in unserer Familie auch einfach Deutsch total etabliert hat. Ich bin, was mein mongolisches Sprachniveau angeht, auf dem Niveau einer 5- oder 7-Jährigen stecken geblieben. Das war so etwa der Zeitraum, wo ich halt angefangen habe, dann Deutsch zu lernen, wo es das dann immer mehr ersetzt hat. War aber witzigerweise auch gerade kürzlich wieder neu damit konfrontiert, weil wir seit Ewigkeiten mal wieder Besuch von einer Großtante aus der Mongolei bekommen haben.
Und dann wird Mongolisch gesprochen.
Genau, ja.
Sie haben es jetzt schon angedeutet, Sie sind mit 4 oder 5 Jahren zusammen mit Ihrer Mutter nach Deutschland gekommen. Haben Sie eigentlich noch Erinnerungen an die Mongolei?
Ein paar wenige. Also ich erinnere mich ganz gut an die Zeit mit meiner Großmutter und daran, dass wir immer am Zuggleis ausgestiegen sind und Joghurt gekauft haben, aber nicht in einem Eimer, sondern in einer Tüte. Und wir sind mit dieser Tüte dann nach Hause gelaufen.
Was so im Kopf bleibt, ist ja auch komisch.
Die hat die eigentlich unbedeutendsten Dinge, sollte man meinen. Aber einerseits, glaube ich, merken sich Kinder halt Dinge, die Regelmäßigkeiten waren, also etwas Rituelles hatten. Dass meine Oma zum Beispiel auch so, oder Dinge, die einem besonders viel Freude bereitet haben. Ich weiß noch, dass so ein alter Ski- oder so Winteranzug von mir mit so hübschen Dingern bestickt wurde, was meine Oma gemacht hat. Daran erinnere ich mich zum Beispiel auch sehr gut, weil ich es halt schön fand. Es hat mir gefallen, ja.
Und dann sind Sie mit 4, 5 in Deutschland gelandet. Warum wollte Ihre Mutter weg aus der Mongolei?
Da spielen ganz pragmatische, aber auch eine Reihe persönlicher Gründe eine Rolle. Pragmatischer Natur ist, dass sie hier halt studieren wollte, leben wollte, arbeiten wollte, Geld verdienen wollte und sich eine bessere Zukunft erhofft hat, was ja damals mit dem Fall der Sowjetunion und dem gefühlten Abstieg, den viele der Länder, die davon betroffen waren, gespürt haben, ja, Sinn gemacht hat. Man hat halt einfach versucht, alle seine Kinder möglichst weit wegzuschicken, in den Westen oder überall da, wo es halt etabliertere kapitalistische Staaten gab.
Das war da 2000, so um das Jahr 2000, dass sie hierher gekommen sind. Ich habe ja gesagt, also starke Frauen, also ihre Mutter mit dem von dem Wunsch beseelt, zu studieren, ein anderes Leben zu führen, kommt mit ihnen alleine. Aber sie ist nicht die Einzige. Sie haben ihre Oma erwähnt. Ich habe, als ich mich mit ihm beschäftigt habe, bin ich sehr über ihre Oma eben auch gestolpert. Eine besonders starke Frau. Erzählen Sie uns mal von ihr.
Eine fast schon mystische Figur, denke ich mir manchmal. Meine Oma war eine der ersten, wenn nicht die erste Ingenieurin in der Mongolei. Sie ist als älteste Tochter einer recht armen, mongolischen Familie groß geworden. Der Vater ist früh verstorben, wurde selber also auch von ihrer Mutter, meiner Urgroßmutter, großgezogen, die halt natürlich gesagt hat, du musst jetzt irgendwie einen Weg finden oder musst uns dabei helfen, dass wir deine jüngeren Geschwister zu etwas heranziehen. Mhm. Und sie ist dann, hat dann ein Stipendium bekommen, womit sie dann in der Ukraine studieren konnte. Das ist politisch auch eine sehr interessante Sache, weil damals die mächtigen Staaten ganz viele solcher Stipendien in dritte Weltländer vergeben haben, die dann überall studieren können. Dort hat sie dann auch ganz viele andere Leute aus wirklich allen Regionen der Welt getroffen. Unter anderem halt auch einen Mann aus einem afrikanischen Land. Ich vermute, dass es Uganda war, ich weiß es aber nicht genau, in den sie sich sehr verliebt hat und mit dem sie dann meine Tante bekommen hat. Und mit meiner Tante, die dann eine schwarze Mongolin war, ist sie dann zurück in die Mongolei gegangen, wo es das einfach nicht gab.
War das schwierig? Also ich stelle es mir schwierig vor, oder?
Ich selbst habe es ja nicht miterlebt, aber ich glaube schon, dass es auch nachhaltig schädigt. Also ich meine, Rassismus, vor allem Rassismus, wenn du den ohne eine Community erlebst, weil es sie einfach nicht gibt, ist unerträglich. Das macht etwas mit Menschen.
Also da merkt man, dass die Frauen in ihrer Familie sich doch sehr durchkämpfen müssen auch und das aber auch annehmen. Das war ja auch für ihre Mutter kein leichter Weg. So jung, sehr jung, alleinerziehend, Studentin, kaum Geld. Wie erinnern Sie Ihre Kindheit?
Ich habe eine fantastische Beziehung zu meiner Mama und daher habe ich vielleicht gerade auch deswegen eigentlich rundum sehr positive Erinnerungen. Ich weiß, dass unsere Kindheit ziemlich stark von Armut geprägt war. Einfach dadurch, dass dieser Studentenstatus uns von jeglicher anderen sozialen Hilfe entfernt hat. Genau, also meine Mama konnte uns wirklich nur mit dem, was sie sich erarbeitet hat, ernähren und gleichzeitig gab es aber Arbeitsbeschränkungen. Also sie durfte irgendwie nur bestimmte Tage im Jahr arbeiten. Sie hat wirklich alles gemacht, was man machen kann. Sie war lange Zeit in der Altenpflege als Altenpflegeassistentin tätig. Sie hat gekellnert, war in der Messe, hat geputzt, hat alles gemacht.
Also das haben Sie von Anfang an mit. Und Sie haben im Studentenwohnheim gewohnt, auch als Familie, auch mit Geschwistern, ne?
Genau, ja.
Also das heißt, Studentenwohnheim assoziiere ich, jedenfalls als Familie, mit wahrscheinlich sehr beengten, aber auch mit sehr bunten Lebensverhältnissen, oder? Sehr divers, von überall her kamen die Studentinnen und Studenten, sowas.
Und das war eigentlich wunderschön. Mhm. Also unser Studentenwohnheim war nahe der MHH, der Medizinischen Hochschule in Hannover.
Also Sie sind in Hannover aufgewachsen.
Genau, ja, mit vielen Medizinstudenten. Da waren, ägyptische Familien neben uns, chinesische Familien, viele deutsche Studenten auch. Und man hat halt so ein bisschen miteinander auch aufeinanders Kinder aufgepasst. Irgendwie die Kinder sind gemeinsam zur Schule gegangen. Es gab unten immer so eine Halle, die man sich mieten konnte, um zu feiern. Und damals gab es noch ein paar mehr Mongolen, gerade auch in diesem Wohnheim. Die haben sich das regelmäßig alle paar Monate gemietet und haben sich dann getroffen, um da einfach so ein bisschen
also
zu feiern.
Schöne Erinnerung, würde ich mal sagen, oder?
Eigentlich ja, weil Armut per se ja nicht unglücklich macht. Und was uns halt in der Hinsicht vielleicht auch von Leuten, die in so längere Armut in Deutschland aufgewachsen sind und unterscheidet, ist die, dass wir immer eine Perspektive hatten. Wir wussten
immer diese Aufstiegsperspektive vor.
Genau, ja. Und halt auch ein unglaubliches Vertrauen darin. Also ich erinnere mich nicht, dass ich je daran gezweifelt habe, dass es irgendwann besser wird. Und daran zweifle ich bis jetzt halt auch nicht. Und das ist vielleicht auch etwas, was konträr ist zu der aktuellen Stimmung im Lande, wo man ja eigentlich so von dieser Abstiegsangst eigentlich geplagt ist. Die wurde mir, glaube ich, schon seit der Kindheit genommen.
Wenn Sie gesagt haben, dass es eben so auch so ein buntes Zusammenleben war und eben auch mongolische Studierende da waren, damals jedenfalls, da hatten Sie in Ihrer Kindheit auch keinen Exotenstatus oder so, oder hatten Sie den doch? Also wie haben Sie Rassismus erlebt? Wie haben Sie das in Erinnerung?
Als ich selbst jünger war, habe ich mich recht wenig mit Rassismus auseinandergesetzt. Es gab zu viele Kinder, die auch andere Sprachen zu Hause gesprochen haben, sodass ich halt eigentlich das Gefühl hatte, dass ich da eine von vielen bin und wir uns halt in der Differenz irgendwie, also dass da unsere Gemeinsamkeit liegt. Dass es halt recht wenige Mongolen auf der Welt und dann auch in Hannover und dann auch an meiner Schule gab. Ich glaube, ich war eigentlich fast immer die einzige Mongolin an meiner Schule. Ist mir dann irgendwann schon aufgefallen, als dann, türkische Kinder oder türkischsprachige Kinder und arabischsprachige Kinder und all solche halt Peergroups hatten, in denen sich auf einer anderen Sprache unterhalten konnten.
Die hatten sie nicht.
Genau, das halt nicht. Aber das habe ich nicht so sehr als Nachteil in dem Sinne empfunden, weil ich hatte es ja zu Hause. Ich hatte ja eine Familie, mit der ich das teilen konnte. Das hat gereicht.
Wann haben Sie, Frau Engamgalan, eigentlich eigene Interessen ausgebildet? Also dieses politische, schriftstellerische Ambitionen, gab es die? Wurden die in der Kindheit angelegt oder wann kam das so zum Vorschein?
In meiner Kindheit habe ich recht weit weg von meiner Schule und von allen Freunden, die man dort hatte, gewohnt. Das heißt, ich war recht viel zu Hause und da habe ich so Bücher als Beschäftigung für mich entdeckt. Habe sehr früh sehr viel gelesen und ich hatte damals so ein blaues Buch. Das war irgendwie so wichtigste Menschen in verschiedenen Perioden und Jahrhunderten. Und die Schriftsteller und die Philosophen haben mich unglaublich interessiert. Ich dachte mir immer, boah, wie cool wäre das, wenn man irgendwann auf meine Gedanken zurückblickt und sich darüber so Gedanken macht. Glücklicherweise bin ich nicht mehr in diesem so leicht narzisstisch angehauchten kindlichen Stadium mehr geblieben, sodass ich im Schriftstellerischen schon jetzt auch eher andere Ambitionen verfolge, würde ich sagen. Aber ich war leider auch in anderen Disziplinen einfach ein recht unbegabtes Kind. Ich kann bis heute nicht schwimmen, ich habe Fahrradfahren irre spät gelernt, ich habe gar kein Taktgefühl, ich kann nicht tanzen, ich kann nichts anderes. Das Einzige, was ich kann, ist auf ein Blatt Papier Wörter schreiben, ja.
Welche Lebens- und Berufsvisionen haben sich dann für Sie als Kind ergeben? Also so, gut, Schriftstellerin eventuell war so ein, nee.
Also hauptsächlich halt Sachen, wo man denken muss und sich nicht viel bewegen.
Denken, wo man sich nicht viel bewegen muss, ist ja eine Basis, ne? Ich habe so den Eindruck, dass in Ihrer Familie auch, also was wir vorher besprochen haben, dass es eigentlich so ist, dass man so den Lebensweg nicht weiter vorgibt, sondern tatsächlich auch machen lässt, auch von ihrer Mutter her, oder? War die streng? Also man hat ja oft das Gefühl, so Familien aus, also asiatische Familien, wahrscheinlich werden sie auch oft als Chinesin gelesen und dann immer so sind bildungsorientiert und streng, also so diese Geschichten. Waren sie damit konfrontiert und auch von ihrer Mutter her oder war da Freiheit, mach, was du meinst und willst?
Die Bildungsorientierung auf jeden Fall, aber da kommt ja auch noch ein Stück weit hinzu, dass wir ja so gesehen schon auch aus einem Bildungshaushalt kam. Also ich war zwar
stimmt,
arm,
war alle
aber
studiert, richtig.
Genau, alle hatten halt studiert und es stand nie zur Debatte, ob wir irgendwie was anderes machen als studieren. Aber dass man also dann im Bereich der Hochschulbildung war uns eigentlich recht freie Bahn gelassen, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Also es war der Anspruch, jetzt etwas zu studieren, womit man hundertprozentig sehr, sehr viel Geld verdient und sich jetzt wirtschaftlich absichert. Das war nicht so stark der Fall.
Also da eine Freiheit. Welche Rolle hat Religion in Ihrer Familie gespielt? Ich weiß gar nicht, welche Religion ist in der Mongolei oder welche hat Ihre Mutter vielleicht mitgebracht oder auch nicht?
Ja, die Mongolei hat da eine wechselhafte Geschichte. Im Grunde überwiegt da wahrscheinlich der Buddhismus, der aber da viele Überschneidungen mit dem ortsansässigen Schamanismus hatte, der dann eher so in den nomadischen Gebieten und so ausgelebt wurde. Dann während der Satellite State-Herrschaft, weiß ich nicht, der UdSSR, waren Religionen ja auch einfach nicht gern gesehen, zum Teil verfolgt. Also da hat man ja auch wirklich so Kloster zerstört, Mönche gejagt, all sowas. Und jetzt kehrt man so ein bisschen wieder zurück, würde ich sagen. Aber grundsätzlich eher diese Strömung. Mhm. Mit dem Islam kam ich ja dann später erst in Deutschland in Berührung.
Denn für Sie spielt Religion eine Rolle. Also ich habe jetzt rausgehört, absolut, für Ihre Mutter eigentlich nicht so. Und Buddhismus wäre vielleicht so die Strömung gewesen, die Sie über die Familie mitbekommen haben. Aber Sie selber haben sich dem Islam zu. Wie kam das?
Also ich würde sagen, dass auch meine Mama auf jeden Fall an Gott glaubt. Und dieser Gottesglaube und dieses Vertrauen daran, dass jemand da ist, der auf einen aufpasst, total da ist. Meine Beziehung zum Islam ist anders, allein dadurch, dass ich sie ja halt auch, dass ich sie auch in den Ritualen lebe. Also ich bete, ich faste und versuche darin auch immer mehr dieser Verpflichtungen nachzukommen. Gut, da spielen verschiedene Dinge mit rein. Einerseits denke ich mir, gerade in heutiger Zeit, wo wir mit so viel Ungerechtigkeit auf der Welt konfrontiert sind, wo wir sehen, es gibt Menschen, die hatten nie die Chance gehabt, ein gleichwertiges Leben zu führen, sondern sind davor gestorben. Ich kann nicht mit den Gedanken leben und ich glaube auch nicht dran, dass das so das Endgame war, dass danach nichts mehr kommt. Sondern ich glaube,
deswegen an eine andere Instanz.
Genau.
Glauben Sie, die das allerdings dann alles zulässt? Diese Ungerechtigkeit, die Sie gerade beklagt haben.
Naja, gut, das, was ja gerade die drei monotheistischen Weltreligionen eint, ist der Glaube ja, dass so wichtig unser Leben hier auf dieser Welt auch ist, so wertvoll es auch ist, es kein Vergleich ist zu dem, was danach kommt, weil das, was danach kommt, ewig ist. Und dass die Belohnungen, die dann auf einen warten, jeden Schmerz, den man hier erlebt hat, im Grunde vergessen lassen.
Das trägt Sie, dieser Gedanke?
Ja, schon, auf jeden Fall, ja.
Mhm. Sie sind, Sie leben queer, das heißt, schwierig? Also das würde mir tatsächlich einfallen, dass es vielleicht in der islamischen Community eher schwierig ist, oder ist das kein Thema bei Ihnen?
Naja, Queerness ist ja ein weiter Begriff. Also das schließt ja unter anderem halt auch sowas wie Asexualität ein. Es schließt mit ein, dass man eben einfach vielleicht auch gar keine Attraktion spürt, bis hin zu gleichgeschlechtlicher Liebe. Ich verstehe, ich lebe Queerness nicht als politischen Kampfbegriff, wie es er ja häufig doch gelebt wird, was ich nicht verurteile. Also ich glaube, dass einige Leute auf diese Art und Weise natürlich auch viel, viel wichtige Arbeit erledigen. Es ist einfach nur nicht mein Weg, den ich dazu gewählt habe.
Vielleicht ist es sowieso, weil ich jetzt gerade gesagt habe, islamische Community ist ja vielleicht ein ganz blöder Begriff an für sich. Haben Sie das Gefühl, weil wir hatten vorhin auch drüber gesprochen, dieses sich irgendwo zugehörig fühlen einer Gruppe, keine mongolischen Kinder um sich rum gehabt zu haben. Gibt es eine Community, wo Sie sagen würden, das ist meine, oder weiß ich nicht, brauchen Sie es vielleicht auch gar nicht?
Dann eher Letzteres. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr mein Anspruch. Also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, und ich würde sagen, das ist somit das Wichtigste, was mir meine Mutter mitgegeben hat, ist, dass wir ständig in Kontakt waren mit Menschen aus allen sozialen Ebenen und aus allen Backgrounds, die es gibt. Also sie hatte aus der Zeit im Altenheim Freundinnen, die kamen vielleicht, aus dem Frauengefängnis. Sie hat in ihrer Arbeit und mit der Tafel jetzt in der Geflüchtetenunterkunft gute Bekannte gehabt. Die waren kurz davor irgendwie auf der Straße zu sein. Und sie hat uns nie die Möglichkeit gegeben, diese Menschen nicht als Menschen wahrzunehmen oder denen nicht als Menschen zu begegnen. Und Also ich weiß, dass dieses ganze, ja, we're all humans Ding, das ist, fände ich auch irgendwie abgelutscht und nervig. Aber gerade in Zeiten wie diesen, wo wir in zum Beispiel auch in kriegerischen Auseinandersetzungen wie gerade in Palästina und Israel dafür kämpfen müssen, dass die pure Menschlichkeit, und das müsste ja das Mindestmaß sein, von bestimmten Gruppen oder Menschen anerkannt wird, finde ich so ein Gespräch vielleicht dann doch relevant. Nämlich woran wir messen, was jemanden zu einem Menschen macht und was wieder andere gefühlt zu Untermenschen macht.
Ich sage jetzt hier dreimal schon Lyrikerin. Jetzt würden wir auch gerne mal was hören von Ihnen. Ein Gedicht. Sie haben was mitgebracht.
Ein Gedicht, für das ich noch einen Titel suche. Vielleicht hat da jemand eine Idee dabei. Ich fange mal an. Wir versiegeln Grund mit Böden aus Marmor, für Spiegelungen von Abgründen, die einander in die Grube starren. Mein Magen dreht sich einmal um die Welt. Wir bauen Metropolen am äußersten Rand der Vernunft. Der höchste Punkt der Erde schmilzt auf kraterhohe Sichel. Es sticht mir ins Auge die gewaltige Zukunft. Wir steigen auf in Höhen, die nicht ins Paradies führen. Doch ich warte auf Erden, bis das der letzte Mensch zum Grund geworden ist, für das Versagen vieler. Mein Gewissen beißt ins Fleisch und merkt, es schmeckt.
Ein Gedicht von meinem Gast Michelle Enk am Galan. Wann ist das entstanden, Frau Galan?
Vor ein paar Monaten im Zug.
Im Zug?
Ja.
Ach so, Sie notieren manchmal im Zug, wenn Ihnen, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Also die Umweltverschmutzung, überhaupt Klimawandel, die ganze, was ich aber ganz irre finde, der letzte Satz. Also mein Gewissen beißt ins Fleisch und merkt, es schmeckt. Also da habe ich jetzt rausgelesen, dieses ambivalente Verhalten von uns allen, Selbstanklage, Selbstentschuldigung auch.
Ja, wir sind halt ein Stück weit einen Lebensstandard gewohnt, der eigentlich mit den Mitteln, die wir aktuell haben, nicht tragbar ist und nicht haltbar ist. Und doch kann ich mir persönlich ja, und so ehrlich muss ich glaube ich auch sein, mir nicht vorstellen, anders zu leben. Und dieses, so sehr dieses Gewissen, das schlechte Gewissen einen auch begleitet, ist es ja letzten Endes doch so schwer, sein Handeln anders auszurichten. Und ja, das Gewissen beißt einen, es kann vielleicht einen auch ein Stück weit zersetzen, aber dieser Hunger nach mehr, dieser Hunger danach, einen Standard zu halten, der wird ja dadurch nicht weniger. Und das ist eigentlich ganz erschreckend.
Ich habe in unserem ganzen Gespräch das Gefühl, dass Sie ein sehr selbstkritischer Mensch sind. Sie sich sehr, sehr selbst auch immer wieder in Frage stellen, oder?
Absolut. Und ich glaube, dass es eine Notwendigkeit ist, die man inzwischen vielleicht sogar wieder in den Schulen beibringen müsste. Also ich bin...
Gute Idee.
Ich meine, da spielen halt viele Privilegien mit rein. Ich weiß zum Beispiel, dass ich glücklicherweise ohne große Traumata groß geworden bin. Ich habe ein gesundes Selbstwertgefühl und einen Egoismus, der eigentlich vollkommen ausreicht, ohne dass ich den noch großartig nähren muss. Aber was ich halt so ein bisschen beobachte, ist, dass die ganze Debatte um Verantwortung, um soziale Verantwortung, um familiäre Verantwortung, um Verantwortung, um politische Verantwortung, internationale, all solche dadurch abgewürgt wird, dass man eben sagt, naja, irgendwo da muss man ja auch ein bisschen auf sich selbst achten. Und ich weiß für mich, und ich glaube, ich spreche da für viele Menschen, die das Privileg haben, mental gesund zu sein, ich weiß, dass es in meiner Natur liegt, auf mich selbst zu achten. Das ist nicht das Problem, das muss ich mir nicht noch extra beibringen. Was ich mir beibringen muss,
auf den anderen zu gucken.
Genau, darüber hinaus zu gehen.
Sie haben, ich weiß gar nicht, Sie haben sagen jetzt, dieses Gedicht ist beispielsweise, oder die ersten Gedanken, die Notizen wahrscheinlich, sind in der U-Bahn entstanden und dann setzen Sie sich zu Hause hin und schreiben den Rest. Ist das eine lange Arbeit an so einem Gedicht?
Das kommt ganz drauf an. Also wenn ich ein Gedicht schreiben will, weil ich zu einem Thema unbedingt etwas zu sagen habe, dann ja, es ist Arbeit. Und manchmal fließen die Wörter jetzt einfach, wie hier jetzt hier, als ich im Zug war.
Nur der Titel fehlt noch. Sie haben auch mal ganz anders gearbeitet oder gedichtet. Also ich versuche so ein bisschen rauszubekommen, was diese Lyrik eben für Sie ist. Sie sind aufgestanden mit einer Gruppe sozusagen aus Ärger über den ehemaligen SPD-Politiker Thilo Sarrazin und seine Migrantenangriffe, vor allem Muslimen, also Islamangriffe, und haben in der Gruppe iSlam mitgemacht. Also sie haben geslammt gegen, ja, im Rahmen des Islam, oder was für eine Wortspielerei ist das? Erklären Sie mal.
Ja, es waren ja vor allem muslimische junge Leute, die das gegründet haben. Ich selber bin nicht eine von den Gründerinnen, sondern bin mit denen gut befreundet. Und die Bühne, die sie anbieten wollten, war schon ein Stück weit in den islamischen Rahmen. Also das hat man zum Beispiel daran gesehen, dass grobe Beschimpfungen eigentlich nicht gern gesehen waren. Also wir haben schon darauf geachtet, dass man sich in einem respektvollen Rahmen bewegt, dass man zum Beispiel auch nicht nach unten tretet. Also solche Sachen oder Regeln, die es jetzt im klassischen Poetry Slam Betrieb eigentlich nicht immer gab, würde ich sagen. Und der Anlass ist ja heute vielleicht sogar aktueller denn je, vor allem dann, wenn auch CDU-Politiker inzwischen sagen, naja, hätte man doch damals den Thilo Sarrazin ernst genommen. Lustig insofern, weil meine Mama hatte damals von einer rassistischen, älteren Bewohnerin aus dem Altenheim, wo sie früher gearbeitet hat, dieses Buch geschenkt bekommen, Deutschland schafft sich ab. Das lag recht lange bei uns im Bücherschrank und ich habe da irgendwann mal reingeschaut, weil es mich interessiert hat, worum es in dieser Debatte ging, und der Argument ja wirklich mit solchen Sachen wie kristalliner Intelligenz, die vererbt wird, wodurch einige Menschen bestimmter Ethnien einfach nicht so klug sind wie andere.
Ja. Sagt eigentlich alles. Die Debatte darum war Gott sei Dank laut und groß, auch gegen ihn, aber nach wie vor steht er dazu und schreibt ja nach wie vor Bücher. Sie haben auch ein Buch geschrieben. Sie haben die Gedichte, also das ist eine große Bandbreite, Slam Poetry, aber auch eben Gedichte, die sie dann in ein Buch geschrieben haben, mit einem Buch rausgebracht haben. Es brüllt durch die Atmosphäre, im Resonar Verlag ist das erschienen. 2021. Sind Sie stolz darauf?
Stolz.
So ein Buch in zwei Buchdeckeln, die ganzen eigenen Gedichte.
Ja, ich bin dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Mit vielen der Gedichte identifiziere ich mich nicht mehr ganz so stark. Einige mag ich noch sehr und ich hoffe, dass die auch länger relevant bleiben. Es ist hier halt nicht etwas, wo man sagt, okay, ich habe jetzt ein Buch rausgebracht und dann, das ist jetzt so ein
mein Vermächtnis.
Genau, ja, was man halt so abhakt.
Das finde ich aber interessant, dass Sie das sagen, weil eigentlich bei einem Buch, da ist es eben wirklich, diese vielleicht Vergänglichkeit auf einer Bühne, auf einer Slam-Bühne und dagegen das Buch. Deswegen habe ich das auch so. Und jetzt sagen Sie aber, zu einigen Gedichten würden Sie jetzt vielleicht gar nicht mehr so schreiben. Das ist doch, ist auch komisch, oder? Wenn man dann doch etwas auf Papier hinterlassen hat, die Auseinandersetzung mit Gedichten geht bei Ihnen immer weiter, auch wenn sie bereits veröffentlicht sind.
Auf jeden Fall. Also das mit den Gedichtbänden, das ist halt so ein bisschen wie wenn ein jüngeres Ich wieder zu einem spricht. Also gerade deswegen ist, glaube ich, auch so etwas wie Tagebuch schreiben, Fotos machen und so eigentlich ziemlich wichtig. Ich glaube, man merkt erst ein paar Jahre später halt, wie bedeutend das dann irgendwie doch für einen war oder wie bedeutend eine Zeit dann für einen war. Warum ich jetzt schreibe, ist so bisschen der Gedanke, was kann ich eigentlich mit den Fähigkeiten, die ich habe, so in einer Welt beitragen? Und ich glaube, wir alle können, die meisten können halt einfach nur einen kleinen Beitrag dazu geben. Und wenn Gedichte ein Stück weit oder auch nur bei einer Person den Gedanken anregen, Mensch, dann sollte ich mir über diese und diese Vorurteile von mir oder über diese und diese ignoranten Einstellungen von mir mal Gedanken machen oder das bewegt mich, dann ist doch schon ein bisschen was damit geschafft.
Also deswegen die Gedichte. Die Lyrikerin Michelle Eng-Amgalan haben wir jetzt schon ein wenig kennengelernt. Jetzt kommt die Politikwissenschaftlerin und in der Politik arbeitende vielleicht noch auf jeden Fall vor. Die politischen Ansätze, die waren ja nicht zu überhören, also die sozialpolitischen Ansätze bei Ihnen. Sie haben dann irgendwann tatsächlich auch, also als politisch denkender Mensch, zu Philosophie neigend, so wie Sie es geschildert haben, sich aber für ein politisches Studium entschieden. Was haben Sie studiert?
Ich habe erstmal Politikwissenschaften im Bachelor studiert und danach im Master War and Conflict Studies.
Also Konflikte, wie sind die Strukturen von Konflikten, aber auch die Lösung?
Das wäre dann Peace and Conflict Studies. Nee, meins war wirklich eine reine recht historisch geprägtes Studium von der Natur von Krieg und Konflikt, ja.
Warum? Warum nicht das andere? Also die Lösung von Konflikten.
Das ist eine gute Frage. Einerseits, weil es in Potsdam halt einfach näher dran war, das zu studieren. Andererseits, weil die Lösungen, mit denen wir arbeiten, dürfen halt die Geschichte von Konflikten, und die ist meist sehr, sehr lang, sehr, sehr kompliziert, nicht vernachlässigen. Mhm. Und ich glaube, weil ich ja immer wieder diesen kleinen aktuellen Schwenker mache, es ist ja, ich finde, dass das zum Beispiel fehlt, eine historische Einordnung von Kriegen und Konflikten. Das merkt man auch jetzt, wenn es um den Nahostkonflikt geht, wo jeder Versuch einer Kontextualisierung im Grunde als Angriff gewertet wird, als dass man die Angriffe der Hamas jetzt zum Beispiel kleinredet. Aber es braucht, also du kannst halt ein Land, einen Konflikt, du kannst die Menschen, die von Konflikten geprägt wurden, die ihre Großeltern und ihre Urgroßeltern mittragen, nicht verstehen ohne, ja.
Also in dieser Debatte, die wir führen, immer viel zu oberflächlich, höre ich daraus.
Auf jeden Fall, und sie neigt dazu, und das ist auch eine Sache, die ich gerade mit Sorge im Politischen beobachte, in leichte Kategorien einzuordnen, die lauten richtig und falsch, gute und schlechte Menschen. Und dieses gute und schlechte Menschen, dass deine Meinung dich zu einem schlechten Menschen macht, zu einem Antisemit, zu einem Rassist, zu einem Monstrum im Grunde. Und dass das dich abstempelt, und das ist, ja.
Wenn ich Sie reden höre und mir gleichzeitig vorstelle, was ja der so ist, Sie arbeiten für die baden-württembergische SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarze-Lührsutter in ihrem Büro. Sie sind da dort Büroleiterin. Mhm. Das ist dann die politische tägliche Arbeit. Was macht die aus?
Was macht die politische tägliche Arbeit aus?
Die Sie erledigen. Weil ich nehme mal an, dass Sie in die Politik gegangen sind, um eben auch etwas zu bewegen, oder?
Ein Stück weit sicherlich auch, aber auch um Vorurteile, die ich selber hatte, abzubauen. Mhm. Ich komme aus einer sehr links geprägten Umgebung, die auch schon da deutlich so auf den Putz hauen kann. Also sehr viele migrantische Leute, die da auch ein Stück weit ein bisschen resigniert haben, was im Rahmen von Reformen und von Mitmachen eigentlich überhaupt zu schaffen ist. Aber daran wollte ich eigentlich nicht glauben. Und ich glaube, dass man unterschätzt, wie viele junge Leute es gibt oder noch ältere Leute, die zum Beispiel aus migrantisch geprägten Umgebungen oder aus einem migrantischen Haushalt kommen, die fest daran glauben, dass man im Miteinander, im Konsens Lösungen finden kann. Und wenn man diese Stimmen aber abwürgt oder so dermaßen enttäuscht, wie wir sie jetzt zum Beispiel auch in dieser Asyldebatte sehen, in der ganzen Migrationsdebatte, wie wir sie erleben, dann.
Aber können Sie in Ihrem täglichen Arbeiten dem entgegenwirken? Also Sie arbeiten ja nicht nur, um selbst zu lernen, sondern auch.
Also vieles unserer Arbeit besteht eben aus der Kommunikation mit den Menschen vor Ort, mit den über Bürgeranfragen, über Telefonate, darüber politische Inhalte zu vermitteln. Das ist, also es ist ein Spiel, das man auf zwei Seiten spielt. Das eine ist natürlich, die Inhalte so wie sie sind zu vermitteln, und da bin ich ehrlich, stehe ich auch nicht immer dahinter. Aber das andere ist, wie du auf die Menschen zugehst. Ob man in einem Gespräch immer nur versucht, nein, wir machen alles richtig, wir bloß keine Kritik, irgendwie diese Schiene fährt, um und dabei einfach unehrlich ist, oder ob man eben im Gespräch darauf hinweist, dass es ein Prozess ist, dass es aber ein Prozess ist, den wir besser gemeinsam schaffen als naja.
Kommen Sie persönlich mit so der notwendigen Kleinschrittigkeit, nehme ich mal an, von Politik zurecht? Und Sie haben auch Kompromisse eben mit, und das ist ja manchmal auch schwer auszuhalten.
Sicherlich, aber ich glaube, was wir halt auch nicht außer Acht lassen können, ist, dass wir eigentlich in einem Land leben, wo viele Dinge, doch recht gut funktionieren. Und das muss ich mir dann auch eingestehen. Und deswegen liebe ich das Land ja irgendwie ja doch. Ich weiß, ich hätte nirgendwo anders studieren können, Auslandssemester machen können, so eine Sicherheit erleben können, Krankenversorgung, wie es sie hier gibt. Auch ein Stück weit ein gesellschaftlicher Zusammenhalt, der immer noch da ist. Also das Ehrenamt, dass man überhaupt Zeit, Kapazitäten und auch ein soziales Bewusstsein dafür hat, dass so viele Menschen ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben wollen, auch wenn das zurückgeht. Ich glaube, auch das wird wieder kommen. Ist eigentlich ziemlich beeindruckend. Und da weiß ich, dass es andere Länder gibt, die müssen drum kämpfen, um überhaupt so eine Kultur, so eine soziale Kultur aufzubauen. Und deswegen macht es ja auch Sinn, dass viele der Verbesserungen eben nur noch kleine Verbesserungen sind, weil der Lebensstandard ehrlicherweise einfach so hoch ist. Auch wenn es sich für viele manchmal nicht so anfühlt, weil die Angst, das zu verlieren, dann doch so groß ist.
Ja. Also auch hier höre ich wieder ganz viel Selbstreflexion, Selbstkritik und dann eben den Wunsch zu kommunizieren. Es laufen die letzten Minuten im Deutschlandfunk Kultur mit unserem Gast Michelle Engam-Galan. Höchste Zeit, dass ich ein Interessengebiet, was ich am Anfang mal erwähnt hatte, überhaupt nochmal anspreche, Weltraumpolitik, oder ist das gar nicht mehr Ihr Interessensgebiet?
Eigentlich ist ja jetzt gerade wirklich die Zeit für Weltraumpolitik. Ich meine, wir haben inzwischen sogar eine nationale Weltraumstrategie, an der gearbeitet wird. Der Weltraum wird jetzt endlich auch mal in der integrierten Sicherheitsstrategie Deutschlands, die jetzt sogar abgedruckt ist, mitgedacht. Insofern total spannend. Es gibt ein kleines Weltraumzentrum, was in so einem so kleinen Ort in Deutschland gerade aufgebaut wird. Also da tut sich eine Menge.
Aber Sie sind mehr auf die Probleme der Erde inzwischen
zurückgekommen. Ja, aber die hängen ja zum recht großen Teil sogar miteinander zusammen, eben weil die strategischen Fähigkeiten, die du auf der Erde hast, ausstrahlen in den Weltraum. Wenn du im Weltraum als Staat eine gewisse Dominanz oder Vorherrschaft erreichen kannst und wenn es auch nur eine regionale ist, dann hast du Zugänge, die andere Staaten nicht haben. Und hinzu kommt natürlich auch, dass Weltraumunterfangen unglaublich teuer, aufwendig und technisch hochkompliziert ist. Es ist ein Exzellenzbereich, in dem gearbeitet wird und eben insofern interessant, weil es einerseits zu sehr viel Zusammenarbeit anregen kann, aber halt eben auch zu Konflikten und Bekriegung, ja.
Passt also in der großen Ausprägung zu Ihren anderen Themen, die Sie beackern. Vielen Dank, Michelle Engam-Galan, Lyrikerin und Politikwissenschaftlerin, zu Besuch hier.
Dankeschön, Dank, dass Sie da waren.